Strandpott.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 280. Sunpod-Ausgabe, sagt Michael. 2016 hat sich Monika Heinz in Wuppertal mit einigen gleichgesinnten Menschen zusammengesetzt, um mit ihnen auf einem verwaisten Restbauernhof den gemeinnützigen Verein Permakulturhof vorm Eichholz e.V. zu gründen. Heute finden dort interessierte Menschen die Möglichkeit zu lernen und auszuprobieren, wie sie gemeinschaftlich ihre Stadt wieder grüner und essbarer und damit lebenswerter gestalten können. Im Laufe der Jahre wurde das marode Haus renoviert, das Gelände aufgeräumt und Brachflächen urbar gemacht. Inzwischen gibt es ein Rundhochbeet aus Dachpfannen, ein Mandala-Beet, Sonnenfallen sowie Bewässerungsgräben und andere von der Permakultur angeregte Elemente. Firmen waren zu Social Days da und der Fernsehsender Arte hat eine zweiteilige Dokumentation ausgestrahlt. Auch dadurch hat der Permakulturhof an Strahlkraft gewonnen, inspiriert mittlerweile Besucher aus einem weiten Umkreis und leuchtet so auch über Wuppertals Grenzen hinaus.
Also mein Name ist Monika Heinz, ich bin ehemalige Beamtin, jetzt pensioniert und habe seit 40 Jahren einen Hobbygarten privat und zur Permakultur bin ich durch Zufälle gekommen, wie es so immer ist im Leben und dann haben wir 2016 bereits, haben sich Leute hier gefunden, die diesen Verein gründen wollten, einen gemeinnützigen Verein, der sollte dann später Permakulturhof vom Eichholz heißen, weil das hier zu dieser Liegenschaft ganz gut passt. Das ist ein ehemaliger Resthof, den die Stadt Wuppertal verpachtet hat und der bisherige Pächter war verstorben in 2015, glaube ich, Anfang 15. Und da diese Hofschaft im Bereich eines Kleingartengeländes liegt, konnte das auch nicht dauerhaft an jemanden verpachtet werden, der dann hier wohnt. Und dann haben wir uns als gemeinnütziger Verein gegründet und haben uns um die Anpachtung dieses Geländes gekümmert. Das Problem, was wir gleichzeitig hatten, war einfach, dass es in einem relativ maroden Zustand war und wir gleichzeitig neben den Außenflächen auch die Unterhaltung der Gebäude als Pächter dann hatten. Und zu Anfang war es eben so, dass wir kaputte Dachrinnen, kaputte Dächer hatten, überall hat es reingeregnet, die Elektrik war außer Gefecht gesetzt und wir haben praktisch fast mit nichts angefangen, weil wir auch kein Eigenkapital hatten und haben dann direkt über Spenden und Aufrufe Projekte ins Leben gerufen und die Bürger gebeten, über Better Place zu spenden, je nachdem, was gerade so anlag und was vielleicht dringend war. Nebenbei natürlich die Entwicklung des Außengeländes. Das muss man sich hier allerdings auch so vorstellen. Das war relativ brachliegendes Gelände. Und gärtnerisch haben wir erstmal ein bisschen aufgeräumt, beziehungsweise dann eben auch brachliegende Flächen erstmal urbar gemacht. Insofern hat sich in den letzten 5 Jahren sehr viel getan und erst im Laufe der letzten 2-3 Jahre entwickelt sich so langsam auch eine Sichtbarkeit zum Beispiel von einzelnen Elementen der Permakultur in der Weiterentwicklung dieser urban gemachten Flächen und das ein oder andere ist dann dabei entstanden.
Hast du dafür mal Beispiele?
Ja, zum Beispiel das Rundhochbeet aus Tonpfannen, dann das Mandala-Beet, dann der Sonnengarten als solcher, und dann haben wir dort eine Sonnenfalle. Wir haben überall Sonnenfallen, die sehr unterschiedlich auch dargestellt werden. Hochbeete. Dann allerdings auch, damit man auch die klassische Mischkultur sieht, relativ gerade Beetflächen. Wir haben Bewässerungsgräben, die Wassertechnik als solche, die man sich gar nicht so technisch vorstellen darf, sondern es geht hier mehr darum, Wasser, erstmal Regenwasser zu halten, damit wir auch die Möglichkeit haben, die Flächen zu bewässern, gerade wenn es zu Hitzeperioden kommt. Grundsätzlich wollen wir allerdings auch, obwohl wir fast 30.000 Liter Wasser vorhalten, allerdings auf eine Fläche von über 4.000 Quadratmeter ist das gar nicht viel, wenn man schon mal sich vorstellt, während der Anzuchtzeit, während der Auspflanzzeit von Jungpflanzen, dann geht da doch sehr viel Wasser in die Beete, muss leider so sein, aber in späterem Verlauf des Gartenjahres werden die Pflanzen ja kräftiger und da kann man sehr viel die Wassermenge halten oder die Feuchtigkeit halten in den Beeten, indem man sehr viel mulcht um die Pflanzen herum, sodass sie dann auch animiert werden, in tieferen Flächen der Erde nach Wasser zu suchen. Also dieses Verwöhnen mit Wasser versuchen wir hier zu vermeiden. Dann haben wir natürlich immer parallel, dadurch, dass wir gleichzeitig ja auch immer etwas nicht nur verschönern, sondern herrichten, ist das zweite Standbein an sich diese Nachhaltigkeit, ressourcenschonend zu bauen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, wir hatten letztens Dachabdeckung von Tonpfannen und haben ein neues Dach bekommen auf das Vereinshaus. Also diese Dachziegel werden dann eben aufgehoben und daraus ist zum Beispiel dieses Tonpfannenhochbeet entstanden. Also es wird immer auch gesehen, dass das, was da ist an Material, wird dreimal gewendet und geschaut, kann es vielleicht auch anderweitig noch genutzt werden, kann es hergerichtet werden. Es muss nicht immer sofort alles weggeschmissen werden. Also da sind wir sehr nachhaltig unterwegs. Das ist eine Herausforderung in der heutigen Zeit vielleicht, aber auch ganz spannend, weil dadurch hat sich auch hier mit den Menschen, die zu uns kommen, eine große, nicht nur im Garten eine Vielfalt entwickelt, sondern auch bei den Menschen eine Vielfalt entwickelt, weil jeder kommt mit irgendwelchen Ideen, aber auch Kreativität, mit Handfertigkeiten und kann hier mit unterstützen und versuchen, hier was Kreatives draus werden zu lassen.
Du hattest ja einleitend gesagt, dass du schon seit Jahrzehnten gärtnerst. Ich vermute mal nicht von Anfang an in Richtung Permakultur. Mhm. Wie ist denn so dieser Aspekt oder die Idee, in diese Richtung zu gehen, entstanden?
Das ist eine schleichende Entwicklung, so wie eben das Leben so ist. Ne? Mhm. Also dann kriegt man, man beschäftigt sich einfach damit. Jetzt gerade aktuell ist es ja auch der viel diskutierte Klimawandel, die Insektensterblichkeit, ne? Dass die Anzahl der Vögel zurückgeht. Und dann stellt man fest, woran liegt es denn? Und je tiefer man in die Materie einsteigt, je mehr merkt man, man könnte selbst, auch im Kleinen, egal ob das Balkon ist oder eine kleine Wiese oder ein Beet vor der Haustür, könnte man schon viel selbst dazu beitragen, dass sich manches verändert und vielleicht auch in Richtung eben dem Positiven geht. Und dann ist es auch so, man gärtnert und stellt fest, also entweder entwickelt sich eine Haltung, dass man hergeht und sagt, ich will gegen die Natur arbeiten, also was dann dazu führt, dass man ständig sich mit irgendwelchen Pestiziden auseinandersetzt oder irgendwie Schottergärten entstehen lässt. Also dieses Mann bezieht sich dann ein bisschen auf die Gesellschaft. Ne? Mhm. Und wenn man es umdreht, indem man aber hergeht und eine Haltung annimmt, dass man mit der Natur arbeiten möchte, dann muss man sich aber auch fragen, was braucht die Natur, damit sie weiter existieren kann, damit sie sich vielleicht vielfältiger entwickeln kann. Und dann stellt man fest, dass vieles vielleicht auch an Wissen oder so wie es früher eben war, auch verloren gegangen ist, weil wir heute stylische Gärten haben, die aber nichts mehr damit zu tun haben. Das sind Bilder, mehr oder weniger, aber nicht naturgemäßes Gärtnern. Mhm. Also von daher kann ich Ihnen nicht sagen, wann dieser Punkt gekommen ist für mich persönlich. Ne? Das kommt vielleicht, weil man Kinder hat, weil man jetzt Enkelkinder hat, weil man vielleicht auf die Idee kommt, sich selbst zu versorgen. Es spielen da ganz viele Faktoren eine Rolle, die aber im Laufe, das ist schleichend. Also ich
aber
könnte
die Idee
nicht
war schon da, als dieser Hof hier angeboten
ja,
wurde.
Ja, ja, ja. Genau,
das heißt, du hast dich mit verschiedenen Leuten zusammengetan und gesagt, hier, guck mal.
Genau. Also es gibt ja durchaus diese in Wuppertal eben die Bewegung der urbanen Gärten.
Ja.
Und das ist ja eine Interessensgemeinschaft, da gibt es ja viele, die sich auch damit beschäftigen. Und je mehr man sich in solchen Kreisen aufhält, solche Kreise, bekommt man immer mehr Input und kann das ein oder andere mal ausprobieren, klar.
Genau, und da hast du eben auch Gleichgesinnte gefunden, die gesagt hat, ist ja klar, dass das hier eine Menge Arbeit ist, ne? Wir wollen ja aber trotzdem.
Ja.
Genau, hat dann den Verein gegründet, genau. In diesen rund 5 Jahren, die das Ganze jetzt schon läuft, ist ja schon sehr viel passiert. Was ist denn so im letzten Jahr hier passiert?
Im letzten Jahr sind, das kann man jetzt auch wieder nicht so sagen, weil das sind schleichende Entwicklungen.
Ja.
Nimm mal zum Beispiel den Sonnengarten, den haben wir vor 3 Jahren gerodet, weil das eine angepachtete Fläche dann der Kleingärten gewesen ist, die also mit diesem Stadtgrün bepflanzt war. Dann wird im ersten Jahr gerodet, dann wird Pappe ausgelegt, ein bisschen gemulcht, ein bisschen Pferdekompost drauf und dann werden Kartoffeln gesetzt. Im zweiten Jahr ist diese Pappe schon längst verrottet. Darunter entsteht eine Humusschicht und der Boden wird locker. Dann kann man im zweiten Jahr Beete anlegen und dann fängt man langsam an, diesen Aufbau der Beetflächen zu gestalten beziehungsweise eben auch unterschiedlich anzureichern. Und das ist, deshalb kann man das schlecht sagen, also auf den Garten bezogen, was hat sich tatsächlich jetzt verändert.
Ja, ne? Ist klar, ein Prozess. Ne?
Das ist ein Prozess.
Ja, aber hier am Gebäude habt ihr ja auch was gemacht.
Genau, am Gebäude wurde ja zum Beispiel das Dach neu eingedeckt. Da hatten wir über das Bürgerbudget die Möglichkeit, sehr viel Geld zu bekommen, sodass der Dachdecker kommen konnte.
Mhm.
Und dann ist eben, haben wir dann in dem Zuge auch gleichzeitig gesagt, das ist sinnvoll, die sehr marode Schieferfläche der Rückwand zu erneuern und haben deshalb eine Lärchenverbretterung, weil eben das Gerüst da war, mit einer Lärchenverbretterung angebracht. Wir haben dann auch ein Gärtnerhaus entstehen lassen mit Stampflehmboden, der jetzt heute eingerichtet ist, wo entsprechend angezogen werden kann. Wir haben Arbeitsflächen, eine Ausstattung, die also für viele Menschen gleichzeitig können die sich hier eine Grabegabel nehmen, Rechen, Schaufel und ähnliches.
Ja.
Ne? Wenn wir also an einem Arbeitssamstag hier sind, sind wir ja mehrere. Also so zwischen 10 und 15, 17 Leute.
Ist es einmal im Monat? Oder
nee, jede Woche treffen wir uns.
Ja.
Und das Besondere ist an sich auch, was allerdings auch von uns sehr geschätzt wird, das, was wir hier anbauen, versuchen wir auch zu verarbeiten, nicht nur als Marmelade oder Eingemachtes, sondern tatsächlich wird hier samstags gekocht für so viele Menschen und es gibt ein gemeinsames Mittagessen mit Nachtisch und allem, was dazugehört. Also diese Zeit des Austausches, der Gemeinsamkeit, des Lachens, des Arbeitabstimmens, das wird von uns allen sehr geschätzt und auch deshalb kommen die Leute gerne, weil es auch immer lecker ist.
Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist ja einmal für die Vereinsmitglieder und das nähere Umfeld.
Ja, wir begrenzen das ja nicht. Also es sind immer die Aktiven.
Ja.
Also Mitglieder, da kann man hier sein und nichts tun. ne, indem man ja. einfach als den Verein fördert mit dem ja. Mitgliedsbeitrag. Man kann aber auch aktiv sein. Ja. Man darf aber auch aktiv sein und kein Mitglied sein.
Ja.
Und genau das ist, glaube ich, das Wesentliche, dass dahinter auch nicht dieser Zwang besteht. Und manche Menschen haben ja auch so ein bisschen Vorbehalte, Vereinsmeierei. Mhm, ne? Also genau. Das ist manchmal ein bisschen negativ besetzt.
Ja.
Mag durchaus auch so sein. Wir versuchen das hier etwas anders und es klappt.
Mhm. Ja, ich habe auch so den Eindruck. Habt ihr schon irgendeine Wirkung nach außen irgendwie wahrgenommen?
Ja, also es wird jedes Mal besser. Also seitdem wir ja dann auch verfilmt wurden mit der Arte-Verfilmung, den vier den vier Doku-Reihen, ist es so, aber auch, weil jetzt gestalterisch einiges im Garten zu sehen ist, was ja ganz spannend ist, wir liegen ja hier innerhalb eines Kleingartenbereiches und man kann, also das ist jetzt nicht unbedingt negativ, aber man sieht einfach den Unterschied. Mhm. Man geht durch die Kleingartenanlage, die ist nett, gestaltet auch und jeder macht es so, aber dann kommt man auf unseren Hof und sieht sofort, da ist was anders.
Mhm.
Und genau das macht das Ganze jetzt auch spannend, auch für die Besucher. Nicht nur durch die Verfilmung, also auch indem man, das Gelände ist ja offen und jederzeit begehbar. Und es gibt einige Menschen, die hier einfach ihre Mittagspause verbringen, einen schönen Spaziergang hier über das Gelände machen. Und da sehen sie schon den Unterschied und freuen sich jedes Jahr, was wieder so wächst oder wie anders es geworden ist und was getan wurde. Und wir machen einmal im Monat eine Führung, also zwischen März und Oktober liegen so die Führungszeiten. Einmal im Monat, immer am ersten Sonntag im Monat, gibt es eine Führung, die dauert dann so circa 2 Stunden. Da erklären wir dann auch, was wir uns dabei gedacht haben, warum es so gebaut wird und nicht anders. So als Beispiel dann, gibt dann immer einen netten Austausch noch zum Schluss bei Kaffee und Kuchen. Also es kann richtig nett sein. Mittlerweile, seit diesem Jahr machen wir auch eine Kräuterführung mit Verkostung, damit also auch mal gesehen wird, nicht nur wo, was, wie wächst, sondern auch wie es schmeckt. Ein ganz wichtiger Faktor ja auch. Und ja, das wird sehr gut angenommen und die Leute, soweit wir das beurteilen können, die kommen schon aus zumindest Nordrhein-Westfalen und kommen hier von weit auch angereist und von daher denke ich, dass die Außenwirkung schon da ist.
Ja, wunderbar. Ist das auch von Anfang an ein Ziel gewesen?
Das war ein damals sehr hochgestecktes Ziel. Ich glaube, wir haben damals, wir hatten die Vision, aber ob es so wird, das waren auch wieder diese Zufälle. Also sowohl diese Hofschaft ist ein Zufall, die Menschen, die kommen, sind Zufälle, die sich hier finden, die das Ganze mit unterstützen. Und auch die Verfilmung war ein Zufall. Wir machen ja mittlerweile sogar mit Betrieben Social Days, werden ja veranstaltet oder auch Schulgruppen kommen. Also insofern ist das Spektrum schon sehr breit, aber absehbar war das nicht. Das sind wie so vieles im Leben.
Genau. Merkst du irgendwie ein steigendes Interesse jetzt gerade in den letzten 2 Corona-Jahren?
Also wir haben durchaus, die Leute konnten ja nicht weg. Und sie haben schon ihre Umgebung mehr wahrgenommen, was kann man oder wo kann man hingehen oder was kann ich selber vielleicht verändern, wo muss ich mich vielleicht mal drum kümmern oder informieren. Das war schon anders hier, es hat sich schon entwickelt, auch durch diese Corona-Zeit, allerdings auch parallel dazu die Diskussion um den Klimawandel und jetzt allerdings wirklich aus negativem Anlass auch der Ukraine-Krieg mit den Engpässen, die auf einmal, was weiß ich, Speiseöl oder sonst irgendwas. Also man merkt, dass die Globalisierung hatte hat schon einige Fußangeln und hat dieses unendlich, es bleibt einfach so, das ist nicht mehr, glaube ich. Also ist meine persönliche Meinung, muss ich jetzt sagen. Und dadurch bedingt besinnt man sich jetzt, glaube ich, drauf, dass sich etwas in der Welt verändert, was uns dazu treibt, dass die Supermärkte nicht mehr so voll sein werden vielleicht. Mhm. Und dass das wertschätzend wäre, selber Gemüse anzubauen. Ja, irgendwie so.
Genau. Dazu passt ja auch vielleicht, dass ihr hier auf dem Gelände mit der Bergischen Gartenarche zusammenarbeitet, sprich denen so ein bisschen Fläche hier zur Verfügung stellt, wodurch ihr wahrscheinlich dann direkt auch einen Teil eures Saatguts bekommt. Ne?
Ja, das, wobei das auch wieder so etwas ist, Saatgut, das hier, also das, die machen es ja in Reinkultur, da darf sich ja auch nichts mischen. Mhm. Wir gehen dann davon aus, dass das Saatgut, wenn wir hier Saatgut abnehmen, irgendwann mal das Hofsaatgut wird, weil es ja dann diesem Klima hier angepasst ist und vielleicht hat es sich gekreuzt, dann ist das eben so. Ne? Ja. Also diese Reinheit, wie die Gartenarche es verfolgt, die würden wir hier nicht so praktizieren.
Klar, ja gut, ihr habt ein anderes Ziel.
Ja, und es wäre auch sehr arbeitsintensiv. Ne? Also Saatgutgewinnung ist ja grundsätzlich schon mal arbeitsintensiv. Und da das hier aber ein System ist, was ja auch überhaupt in sich arbeitsintensiv ist, kann man, und man hat vielleicht auch nicht jemanden, der sich darauf spezialisieren möchte, dann wird das schon schwierig. Ne? Also das wird die Zeit mit sich bringen und in 5 Jahren kann ich ein anderes Interview geben, ne? Dann ist es vielleicht so.
Ja.
Ne? Aber heute, zum jetzigen Zeitpunkt, mit dem, was wir so an Zulauf haben, an interessierten Menschen, da ist das so wie vieles andere auch. Also manche Sachen bleiben ja hier. Mhm. Ne? Die können noch nicht umgesetzt werden, auch wenn die Vision da ist.
Ja, klar.
Das, man kann heißt nur so also viel auch, arbeiten.
Wenn Leute jetzt zuhören und sagen, interessant und ich würde da gerne ein bisschen Zeit mitbringen, Platz und Gelegenheit habt ihr hier ohne Ende.
Ja.
Ne?
Ja. Also wir sind ja auch zum Teil, also nicht nur ich bin verrentet, sondern ein paar andere auch.
Ja.
Wir haben Gott sei Dank diese Zeit, dass wir uns auch in der Woche noch treffen, in kleinen Gruppen. Und da kann man jederzeit mitmachen, natürlich. Mhm. Ne? Nach Absprache sind dann kleine Projekte umzusetzen.
Ja.
Was auch manchmal vielleicht ganz sinnig ist, dass der Arbeitssamstag mehr dem Garten gewidmet ist. Aber manche baulichen Sachen sind besser, wenn man sie nur zu zweit und zu dritt macht. Ne? Mhm. Weil viele Köche können auch den Brei verderben.
Ja, klar. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich jetzt noch nicht gefragt habe, was noch erwähnenswert wäre?
Also wir, was jetzt im Moment ein großes Anliegen ist, wir haben ein großes Projekt vor. Wasser ist ja grundsätzlich im Garten ein wichtiger Faktor, nicht nur, dass man ihn hat, das Wasser hat, sondern auch, dass man Wasser hält und mit Wasser verbindet sich auch die Möglichkeit, dass andere sehr nützliche Tiere, die wiederum für das Gleichgewicht in den Garten sorgen würden, sich hier vielleicht ansiedeln. Und deshalb haben wir vor, eine relativ große Geländefläche zu einem Biotop werden zu lassen, ein Feuchtbiotop, wo ein kleiner Teich, der die Ausgangsbasis ist, damit die Amphibien dort auch ableichen können und überwintern können. Aber sehr viele Kleintiere brauchen dann mehr das Feuchtbiotop, die Sumpfflächen. Und deshalb soll das Ganze schon so 50 Quadratmeter insgesamt einnehmen. Und natürlich, also bei aller Liebe, wir sind nicht in der Lage, das ohne ein Galabauunternehmen werden zu lassen, weil da werden Erdmassen verschoben. Das können wir händisch nicht leisten. Deshalb wollen wir gerne, also sammeln wir derzeit Gelder, die bei Better Place in einem Projekt eingestellt sind, ein Feuchtbiotop für den Hof, und hoffen darauf, dass es viele Menschen gibt, die davon begeistert sind, also, und vielleicht das ein oder andere an Summe spenden, beziehungsweise man kann auch GSW-Taler spenden, das ist sogar kostenfrei, wenn man Kunde der WSW ist oder sonst irgendwie. Also gerne. Ne? Mhm. Und das Ganze soll dann im September umgesetzt werden. Dann ist das auch sichtbarer und dann wird sich hoffentlich ein anderes Gleichgewicht hier auf dem Hof auch noch einstellen. Nebenbei sind wir ja auch sehr verbunden mit der Igel-Auffangstation. Also wir setzen auch regelmäßig Igel aus, die auch wieder für ein Gleichgewicht sorgen, sobald sie hier bleiben, das wissen wir nicht genau. Ne? Mhm. Und, aber angefüttert werden sie hier. Ja, das ist so das im Groben. Mhm. Also das, was jetzt ansteht, eben dieses Jahr noch, das wäre diese Geländefläche für das Feuchtbiotop insgesamt. Und das muss dann auch mal reichen. Also mehr können wir dann auch nicht tun.
Mhm.
Also
klar. Ne? Okay, gut. Ich danke dir.
Ja, bitte. Gern geschehen.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Positive Impulse für eine lebenswerte Welt, wie wir sie uns wünschen. Um neue Ideen bekannt zu machen, brauchen wir eure Hilfe. Durch Rückmeldungen und Unterstützung aus der Hörerschaft. Kommentare sind willkommen. Entweder über den Blog www.sunpod.de oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr im Bereich Die Autoren. Finanziell könnt ihr unser Ideenradio via Flatter, PayPal oder Überweisung fördern. Details hierzu findet ihr auf der Homepage www.sunpod.de im Bereich über Sunpod. Vielen Dank für eure Mithilfe.